Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltig Weltwärts, ein Podcast von Engagement Global. Ich bin Carlota Memba, eine ehemalige Weltwärtsfreiwillige. Meine Stimme kennt ihr aus der zweiten Folge dieses Podcasts, in der ich euch von meinen Erfahrungen in meinem Jahr in Tansania und auch über mein anschließendes Engagement in PFIF, die Freiwilligenvertretung von Weltwärts, erzählt habe. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Jetzt wird der Interviewer zum Interviewten. Heute freue ich mich, mehr über Matthias' Freiwilligendienst in Kenia zu erfahren. Mambo Matthias, wie geht es dir?
Mambo Kalosha, so haben wir auch beim letzten Mal angefangen, sehr cool. Mir geht's ganz gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, jetzt mal auf der anderen Seite zu sitzen, aber freue mich drauf.
Ja, ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu können und etwas mehr über den Freiwilligendienst zu erfahren. Geboren in Kempen, wohnt der Niederrheiner seit 2017 im wunderschönen Köln und hat Kenia zu seiner zweiten Heimat gemacht. Sein Freiwilligendienst liegt schon einige Jahre her. Matthias war nämlich in 2012 bis 2013 in einem Dorf in der Nähe von Kisumu und hat dort im Krankenhaus, im Kindergarten und in der Gemeinde gearbeitet. Seitdem fliegt Matthias mindestens einmal im Jahr zurück, um sein Dorf, seine Freunde und sein geliebtes Kenia zu besuchen. Erzähl uns, Matthias, wie kam es dazu, dass du dich in 2012 für einen Freiwilligendienst mit Weltwärts entschieden hast?
Schwierige Frage und gar nicht schwierige Frage, glaube ich. Seitdem ich klein war, wollte ich immer auf den Kontinent, also ich wollte immer auf den afrikanischen Kontinent. Wenn ehrlich, ich am Anfang gar nicht wusste, wohin wollte ich. Und dann war mir irgendwann klar, okay, ich muss meinen Zivildienst machen und es gab die Möglichkeit, damals anderen Dienst im Ausland zu machen. Und den wollte ich dann einfach auch, also meinen Zivildienst wollte ich dann im Ausland machen. Und dann ist in meinem Jahrgang quasi der Zivildienst abgeschafft worden. Und dann habe ich nach einer anderen Möglichkeit gesucht und dann tauchte Weltwärts relativ schnell natürlich auf meiner Bildfläche auf. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Organisationen beworben für eine Stelle. Und da war gar nicht ausgemacht, dass es Kenia war. Es war ausgemacht, dass es der Kontinent sein sollte. Ja, und am Ende hatte ich dann diese Stelle und bin nach Kenia gegangen. Also es war so ein bisschen Zufall. Ich erkläre das manchmal ein bisschen damit. Seine Familie kann man sich ja auch nicht aussuchen, sondern da wird man reingeboren. So ein bisschen war das mit Kenia auch.
Genau. Und kanntest du Kenia vorher? Also hattest du schon eine Voridee, wie dein Freiwilligendienst dort aussehen könnte?
Also ich hatte keine Idee, wie mein Freiwilligendienst aussehen konnte, weil ich mir dieses ganze im Auslandleben gar nicht vorstellen konnte. Also meine weiteste Reise bis dahin war, jetzt muss ich überlegen und will nicht lügen, aber ich glaube, es war Frankreich. Also ich konnte mir ganz viel gar nicht vorstellen. Und von Kenia, klar, hatte ich von Kenia auch schon mal gehört, aber hatte ganz am Anfang, ja, jetzt wenig Ahnung davon, habe mich natürlich dann in der Vorbereitung intensiv damit beschäftigt.
Und wie sah ein Tagesablauf während deinem Freiwilligendienst aus?
Sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich hatte die Möglichkeit, dass ich sehr frei mir alles gestalten durfte, was ganz cool war in meinem Projekt. Und dadurch habe ich mir so ein bisschen meinen eigenen Plan gemacht. Also ich war zusammen mit einer anderen Freiwilligen in Reru, so hieß das Dorf in Kenia. Wir haben gleich angefangen, haben am Anfang sehr viel in dem Krankenhaus zum Beispiel gearbeitet. Und da habe ich zum Beispiel auf einer Station für HIV-infizierte Mütter gearbeitet und so das Booking gemacht, also Termine in so einem Kalender eingetragen und da eine Anmeldung gearbeitet. Und sie hat dann relativ schnell rausgefunden, dass sie gerne auch was anderes machen würde. Und ich bin dann noch größtenteils da geblieben, war dann so dreimal die Woche da. Und ja, und ansonsten habe ich das immer sehr frei gemacht. Also diese drei Tage waren gesetzt, die habe ich dann auch im Krankenhaus so gesagt, ich komme an dem und dem Tag. Und die anderen Tage habe ich immer so ein bisschen gemacht, wie es gerade passte, an welche Termine reinkamen. Und wenn irgendwelche Termine in der Gemeinde waren, dann habe ich da was gemacht. Wenn nichts war, dann bin ich in den Kindergarten gegangen, habe da mit den Kids ein bisschen gespielt. Ja, es ist sehr entspannt.
Ja, ich habe auch gehört, dass du während deinem Freiwilligendienst die Großmutter von Obama kennengelernt hast.
Ja, genau. Also tatsächlich ist Barack Obamas Vater, kommt aus der Gegend, wo ich gelebt habe. Ja, und irgendwann, ich glaube, es war relativ gegen Ende des Freiwilligendienstes, hieß es dann irgendwie, ja, ihr hättet jetzt die Möglichkeit, Granny Obama kennenzulernen. Ja, und dann sind wir da hingefahren. Tatsächlich war drumherum auch alles, die Straßen waren schön gemacht, die Häuser waren schön, da gab es ein paar Hotels, weil ganz viele damit gerechnet hatten, dass Touristenmassen dahin strömen würden. Das war, glaube ich, am Ende nicht so, aber genau, deswegen war das alles ganz, ganz schön und sind wir dahin. Es war auch krass bewacht, aber sie lebte immer noch in so einem ganz einfachen Haus irgendwie und kam dann da raus, konnte nur Lu, was für uns dann schwer war, weil wir das nicht konnten, außer so ein paar Wörter. Und dann hatten wir aber einen Freund dabei, der das übersetzt hat. Aber ja, das war sehr beeindruckend. Als sie dann vor ein paar Monaten gestorben ist, war das auch irgendwie ein komisches Gefühl, weil man doch irgendwie dachte, man hat die Person halt mal getroffen. Das war, ja, war ein sehr aufregendes Erlebnis irgendwie. Vor allem, weil es war 2012, 2013 und da ist Obama ja auch wiedergewählt worden. Und an dem Tag, wo er wiedergewählt worden ist, bin ich zum Beispiel durch Kisumu, die nächstgrößere Stadt, gelaufen und die Leute haben mir so gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, oh danke und mega. Und ich war so, ich habe damit nichts zu tun, ich kann ihn nicht wählen, aber ich hätte ihn auch gewählt.
Ja, habe ich gerne gemacht.
Genau.
Ja, also auf jeden Fall interessant und das sind so Erfahrungen, die man einfach im Freiwilligendienst macht, die Oma von Obama kennengelernt haben. Ja. Kannst du direkt auf dein Lebenslauf schreiben. Es gibt in deinem Freiwilligendienst auch eine interessante Besonderheit. Dadurch, dass es so, also schon fast 10 Jahre her ist, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es war in 2012, aber es ist nicht so einfach war, einfach mit Deutschland zu kommunizieren oder einfach so kurz WhatsApp-Call zu machen. Wie war das für dich?
Keine Ahnung. Damals war es so normal, noch kein WhatsApp zu haben oder sowas. Wir haben halt irgendwie uns Guthaben immer aufgeladen auf irgendwelche Internet-Sticks und dann hat man so einmal in der Woche oder einmal im Monat mit seinen Eltern geskypt und das war bei mir dann tatsächlich auch schon so das Höchste der Gefühle. Ich weiß, meine Mitfreiwilligen, die haben teilweise dann auch mit Freunden und sowas ab und zu geskypt, aber wir haben tatsächlich viel Blogs geschrieben. Also jeder von uns hatte noch so diesen guten alten Blogspot oder wie das hieß, Blog, wo man so reingeschrieben hat, ja, meine Woche lief so und so, das war ganz toll und das Essen war so und so. Ja, ich habe damals versucht, auch so ein Videoblog zu machen auf meinem YouTube-Channel. Die Videos sind sehr stockend. Also da gab es nicht so eine richtige Internetverbindung. Das war ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wenn man so die ganze Zeit Kontakt mit Deutschland hat.
Ja, also ich habe meine Mutter immer angerufen, wenn ich irgendwas gesehen habe. Ey, du weißt, ich habe ihr das gezeigt. Ich habe ja Video. Guck mal, was ich gerade sehe.
Ach, krass.
Ja.
Krass. Nee, das war, also gut, was wir gemacht haben, wir haben ab und zu dann auf Facebook, damals war Facebook noch in, wir haben ab und zu halt Bilder auf Facebook hochgeladen. So tatsächlich auch so einmal die Woche, würde ich sagen. Genau, und deswegen sind wir dann so in die nächstgrößere Stadt einmal die Woche oder alle 2 Wochen gefahren, weil da gab es ja WLAN. Das heißt, da haben wir uns dann halt alle schnell ins WLAN eingehackt, um irgendwie Sachen runterzuladen, Sachen hochzuladen. Ja, WLAN war immer Highlight.
Ja, und du fliegst ja immer noch regelmäßig zurück nach Kenia. Was zieht dich dann immer wieder dahin?
Auf jeden Fall meine Freunde, würde ich halt sagen. Also ich habe einfach sehr, sehr gute Freunde da kennengelernt, die einfach zu krassen Vertrauenspersonen für mich geworden sind. Ja, einfach sehr enge Menschen, mit denen ich sehr viel verbinde, die mich sehr beeinflusst haben in den letzten fast dem Jahrzehnt. Und die möchte ich einfach sehen. Durch Corona konnte ich die zum Beispiel knapp 2,5 Jahre nicht sehen und ich habe gemerkt, dass das einfach eine super lange Zeit ist, wo es auch schwer ist, manchmal Kontakt zu halten, trotz der ganzen neuen Medien. Mhm. Ja, deswegen versuche ich eigentlich jedes Jahr hinzufahren, weil ich das Gefühl habe, das ist die beste Möglichkeit, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil ich mein Dorf, in dem ich lebe, gelebt habe, immer noch liebe, weil das ist was ganz Besonderes für mich ist und irgendwie, ich glaube, keiner hier in Deutschland könnte sich auch vorstellen, seine Freunde mal für 2, 3 Jahre gar nicht zu sehen. Ja, und deswegen versuche ich jedes Jahr hinzufahren und mir ist das Land halt unglaublich wichtig und deswegen freue ich mich halt auch jedes Mal wieder eine neue Ecke von dem Land irgendwie zu sehen oder nochmal einen neuen Aspekt zu sehen. Bei meiner letzten Reise bin ich das erstmal Zug gefahren in Kenia zum Beispiel. Ja,
es ist auch schön, man denkt immer so, okay, ein Jahr lang habe ich Zeit, das ganze Land zu sehen und am Ende ist man in seinem Dorf geblieben, die Nachbarndörfer und ein paar Ecken mehr, aber so das ganze Land in einem Jahr zu erkundigen, ist gar nicht so einfach. Also ja, das sind auf jeden Fall super, super interessante Erfahrungen, die du da gesammelt hast. Was wäre so die wertvollste Erfahrung, die du von deinem Freiwilligendienst mitnehmen würdest?
Die wertvollste Erfahrung von meinem Freiwilligendienst war wahrscheinlich, weil mich das in den Jahren danach sehr beeindruckt hat, die Willkommenskultur. Das ist ein Wort, was, glaube ich, post 2015 in Deutschland eine ganz komische Bedeutung bekommen hat. Aber das hat mich tatsächlich zu meinem Engagement zum Beispiel für Geflüchtete super beeindruckt, weil in Kenia war es mehrfach so, dass ich einfach irgendwo langgelaufen bin, weil ich Geld sparen wollte und keine Öffis genommen habe oder weil ich aus Langeweile irgendwo langlaufen wollte und mich dann Leute einfach zu sich nach Hause eingeladen haben und dann noch irgendwen geschickt haben, hol noch mal bitte ein Soda, hier haben wir noch ein paar Kekse. Und diese Gastfreundschaft, dieses Willkommen fühlen. Ich habe bei einem Priester gewohnt und da direkt am Abend irgendwie, das war so ein Willkommen fühlen. Wir haben einen Namen bekommen, also einen Luo-Namen. Und dieses Gefühl war, glaube ich, was ich mehrfach hatte, war so beeindruckend, dass ich das danach dann in Deutschland unbedingt Menschen geben wollte, die hier ankommen. Ja, und daraus hat sich dann das Projekt Happy Box entwickelt. Angefangen haben wir damit in Hannover. Da haben wir von der Bevölkerung gepackte Willkommenspakete für Geflüchtete gesammelt. Und ja, erstmal hat das super klein angefangen und dann wurde es eine größere Aktion und eine noch größere Aktion. Und dann hatten wir das in den verschiedensten Städten. Ich meine, das weiteste Paket zum Beispiel kam aus Irland. Naja, und dann gab es halt auch die Momente, irgendwann haben wir das mal zu Weihnachten in Köln gemacht. Und da habe ich mich dann auch als großen, dicken Weihnachtsmann verkleidet. Was ein Highlight.
Ja, und du hast ja gesagt, du hast deinen Luo-Namen bekommen. Den musst du uns jetzt nennen. Und die Begründung, warum?
Mein Luo-Name ist Ochieng. Ochieng ist der mittags geboren, als die Sonne schien. Und genau, als wir ankamen, haben die Menschen uns gefragt, ja, wann bist du geboren worden? Ich so, ja, 20. Februar. Und ja, welche Zeit? Ja, so mittags. Ja, und wie war es denn? War es sonnig oder regnerisch? Und ich so, weiß ich nicht. Und dann haben sie mir den Namen für Regen gesagt und den Namen für Sonne gesagt. Und dann fand ich den Namen für Sonne eindeutig schöner. Und dann habe ich mich für Ochieng entschieden. Und Chieng quasi, die Kürzung, bedeutet die Sonne.
Schön. Ja,
deswegen ist es Ochieng.
Ja, weil es bestimmt in Kempen 1992 Mitte Februar bestimmt die Sonne geschienen hat.
Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob sie einen Namen für Schnee hätten. Das könnte vielleicht auch geschneit haben, aber ich weiß es nicht.
Ja. Matthias, ich habe gehört, du hast während deinem Freiwilligendienst versucht, einen Motorradführerschein zu machen. Wie lief das?
Das ist die Tu-Wunde-Frage. Nein. Ja, also meine Mitfreiwillige und ich, also da stand ein Motorrad bei uns, immer auf der Veranda. Und in Kenia, ich glaube, in Tansania ist es ja genauso, da ist Motorrad quasi so Teil des öffentlichen Nahverkehrs, den nimmt man mal für kleine Strecken. Und irgendwann, nachdem ich ganz oft hinten drauf saß, habe ich halt gedacht, ja, wäre auch geil, wenn ich einfach fahren könnte. Und einen Führerschein in Kenia zu machen, ist ein bisschen günstiger und dann musste man, ich mich recht erinnere, in Deutschland nur noch die praktische Prüfung machen, aber keine Fahrstunden nehmen und so. Naja, und dann hatten wir einen Freund gebeten, komm, dann zeig uns doch mal, wie man Motorrad fährt. Erste Fahrstunde auf dem Schulhof, Fußballplatz bei uns. Und ich setze mich drauf und es fährt und es läuft. Und dann kam da halt so ein Loch, also hinter so einem Hügel, so ein Loch, so eine Einkerbung. Also musste ich ja bremsen, weil ansonsten wäre das ja ein großer Unfall gewesen. Und ich war aber so aufgeregt in dieser Sekunde, dass ich das Gasding gefunden habe, aber dummerweise nicht die Bremse. Und Matthias hat natürlich eine kurze Hose auch noch angehabt. Ja, dachte sich, ja okay, ich finde die Bremse nicht, ich muss stoppen. Also stelle ich meinen Fuß doch einfach auf den Boden. Naja, und dann ist das Motorrad halt so in meinen Unterschenkel gefahren. Das war so ein Metallding, wo du normalerweise, glaube ich, den Fuß absteckst oder so. Das sah dann sehr aufregend aus.
Ja, das glaube ich, ja. Und was ist dann? Bist du dann zum Krankenhaus? Also was hast du dann gemacht?
Ich habe ja im Krankenhaus gearbeitet. Das war so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde weg von uns. Nee, tatsächlich sind wir dann in die Apotheke bei uns auf den Marktplatz gegangen.
Weil Motorrad wolltet ihr ja nicht mehr fahren, oder wie?
Nee, ach so, an dem Tag. Ach, da war ich, glaube ich, auch noch. Ich war total unter einer Adrenalin. Das war total crazy. Und dann, ja, irgendwie saß ich dann in der Apotheke, dann wurde ein Arzt geholt, ich glaube aus dem Nachbarort, und der hat das dann genäht mit ein paar Stichen. Ich müsste jetzt meine Hose hochkrempeln, dann würde ich sehen, wie viele, denn die Narbe sieht man tatsächlich noch. Ja, es war ganz aufregend und ich habe sehr viel gelacht, wenn ich mich recht erinnere, weil einfach so viel Adrenalin in mir drin war.
Okay, ja, ich glaube, ich kenne niemand, der während er genäht wurde, gelacht hat. Also, sagen wir, auch eine wertvolle Erfahrung.
Aber es war einfach, das war alles so surreal irgendwie, ne? Also, es sind die dummen Geschichten von einem dummen Matthias.
Einen jungen Matthias, sagen wir.
Mann, ich bin mir nicht sicher, dass das nicht heutzutage auch noch passiert.
Genau, ich habe nur meinen dicken Zeh verdreht, als ich einen Fußball gestoßen habe. Ich bin dann so irgendwie komisch seitlich gegangen für die nächsten 3 Tage und alle haben mich gesehen und haben mir gesagt, oh Polle, Sister Polle, so, Entschuldigung, tut mir leid. Aber naja, das spricht ja auch für die Willkommenskultur, dass sie das leid tut. Ja, aber schön. Und jetzt kommen wir zu einem Teil mit den 3 Fragen. Matthias, ich darf dir jetzt 3 schnellen Fragen stellen, die du sofort antworten musst. Das Erste, was dir dann ins Gedächtnis
fällt.
Okay,
ich bin angespannt, ich bin bereit. Let's go.
Die 3 schnellen Fragen.
Okay. Welche Stadt? Nairobi oder Mombasa? Keine hört sich so an.
Kisumu.
Okay, lassen wir gelten. Lieblingslied oder Künstler aus Kenia?
Sauti Sol.
Oh, ich liebe Sauti Sol.
Jeder liebt Sauti Sol.
Ja. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
Milch. Sorry an alle Veganer.
Interessante Information über Matthias. Matthias wird mal Bürgermeister von Kempten sein. Bis dahin aber ist er Journalist und hat einen YouTube-Channel, das auch Matthias Herwigs heißt und über Good News berichtet.
Vollkommen richtig. Also außer das mit dem Bürgermeister. Das,
wer weiß, das kann noch kommen.
Das hat mein Vater von einer Freundin erzählt. Who knows?
Ja, ich würde dich wählen.
Ach, danke.
Mit Weltwärtserfahrung, natürlich, ein Bürgermeister mit Weltwärtserfahrung, das brauchen wir. Genau. Aber außerdem nutzt Matthias seine Medienkenntnisse, um kleine Nichtregierungsorganisationen bei der Führung seiner Social-Media-Kanäle zu unterstützen. Auch gibt er Workshop in demselben Bereich für kleine Nichtregierungsorganisationen. Erzähl uns ein bisschen, Matthias, über dein Engagement.
Ja, also wenn ich journalistisch arbeite, habe ich mich vor Jahren spezialisiert auf alles, was im Digitalen angeht. Das heißt vor allem Social Media und da vor allem auf Instagram und TikTok. Die letzten Jahre, jetzt kommt YouTube dazu. Und dieses Wissen gebe ich halt super gerne auch weiter, weil wenn man das schon hat, ist es ja auch genial, wenn andere davon profitieren können, vor allem von den tausenden Fehlern, die man schon gemacht hat. Und genau deswegen habe ich hier und da bei der Civil Academy, das war ein ganz tolles Programm, Workshops gegeben für junge NGOs, Organisationen, Vereine, aber auch privat schon mal Leute unterstützt, kleine Vereine unterstützt, dabei ihren Instagram-Kanal aufzubauen, weil ich glaube, dass es total wichtig heutzutage ist, dass man einfach präsent ist. Und klar kann man eine Website haben oder was auch immer. Es ist nur wichtig, dass man es irgendwie pflegt und dass es einigermaßen, glaube ich, gut aussieht und authentisch ist. Und da helfe ich immer gerne. Abgesehen davon ist jeder Kontakt mit anderen Engagierten für mich selber so motivierend. Eigentlich ist das so ein totales Selbstding. Ich mache das eigentlich nur, weil es mir meistens danach super gut geht und mich motiviert und ich einfach weiß, boah, die Welt ist nicht schlecht. Hier gibt es so viele geniale Menschen und so viele krass geile Ideen, gerade im Engagement in der Zivilgesellschaft. Ja, dass ich das einfach feier, mit Menschen zu arbeiten und und uns auszutauschen.
Ja, das ist schön. Also auf jeden Fall bei Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren, so die Erfahrungen, den Austausch, das ist eigentlich sehr cool. Du kennst das ja wahrscheinlich gut, weil du ja auch seit den letzten Jahren auch beim Deutschen Engagement-Tag mitgeholfen hast, oder?
Genau, richtig. Der Deutsche Engagementtag, Werbung, 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 ist eine Veranstaltung vor allem für die Zivilgesellschaft, für die Engagementlandschaft. Ja, da machen viele Leute mit, die auch professionell, also hauptamtlich im Engagementbereich arbeiten. Aber theoretisch kann da jeder mitmachen. Und das sind immer 2 Tage, meistens Anfang Dezember, rund um den Tag des Ehrenamts und um die Verleihung des Engagementpreises. Ja, und da trifft sich sozusagen die Engagementlandschaft Deutschlands und diskutiert. Es gibt super viele spannende Workshops, an denen man teilnehmen kann. Und genau, ich habe auch da dankenswerterweise die Möglichkeit, im Digitalteam mitzuarbeiten. Und ja, finde es immer ganz toll. Ich komme immer ins Schwärmen, wenn ich über sowas rede, weil man auch da wieder coole Menschen trifft, weil man da natürlich auch Entscheidungsmachende trifft und mit denen ins Gespräch kommen kann. Auch wenn zuletzt meist digital, aber wir hoffen ja, dass es bald auch wieder in real geht.
Ja, das hoffen wir wirklich. Das ist generell so. Letztens habe ich ein Bewerbungsseminar von einer Entsenderorganisation für Weltwärts mitgemacht und da habe ich gemerkt, so, wir hatten den Glück, dass wir das noch in Präsenz machen konnten. Natürlich unter alle 2G, 2G-Plus-Regelungen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, so, was der persönliche Austausch auch macht und dass da Leute zu dir kommen können und sagen, hey, kannst du mir kurz erklären, wie deine Erfahrung in Tansania war, obwohl man natürlich das nicht kurz erklären kann, aber.
Ja, aber genau, dieses Zwischenmenschliche ist, ne, ist einfach genial, dieses, im Zweifel, das Seminar war gerade und danach ist so eine Kaffeepause, so eine ganz klassische und man steht da einfach und isst eine Mandarine und genau, aber diese Geschichten erzählst du meistens dann nur in so, ja, zwischenmenschlichen Momenten und das geht manchmal digital verloren, ja.
Genau, wie dass man die Großmutter von Obama kennengelernt hat.
Das erzähle ich auch so jedem.
Das würde ich auch machen. Genau. Und was heißt Engagement für dich?
Engagement heißt für mich, etwas zurückzugeben, aber gleichzeitig auch zu gestalten, zu verändern, etwas voranzubringen. Und Mitmenschlichkeit. Ich finde, Engagement bringt uns näher zusammen, bringt uns als Menschen näher zusammen. Und zwar auch ganz oft ohne Grenzen, ohne irgendwelche Ausschlusskriterien. Obwohl unser Engagement in Deutschland, glaube ich, leider immer noch in Teilen auch sehr elitär ist. Aber wir geben uns zumindest Mühe, dass das vielleicht mal abhanden kommt.
Genau, es ist ja auch interessant, weil man sagt ja, dass der Freiwilligendienst erst nach der Rückkehr nach Deutschland beginnt. Also viele der Zurückgekehrte von Weltwärts engagieren sich nach ihrem Freiwilligendienst weiterhin ehrenamtlich. Und das sagt, also spricht auf jeden Fall viel fürs Programm.
100%, ja.
Matthias hat zum Beispiel nach seinem Freiwilligendienst ein zusätzliches Gebäude für das örtliche Kindergarten gebaut.
Ja, also es war so in den letzten Atemzügen tatsächlich des Freiwilligendienstes damals. Ja.
Was war deine Motivation, diesen Gebäude zu bauen und würdest du deine Motivation damals heute noch teilen oder würdest du das auch vielleicht auch kritisch sehen? Wie fühlst du dich damit?
Ja, also ich würde es auf jeden Fall, glaube ich, heute kritischer sehen. Auch wenn ich es wahrscheinlich nochmal vielleicht tun würde aus meiner Position heraus, vielleicht. Naja, es war ein super kleiner Kindergarten, so ein privates Ding. Und die hatten ja einen super kleinen Raum, wo halt alles passierte. Sie hatten keinen Zaun drumherum. Irgendwie, das war alles nur so ein bisschen notdürftig gemacht. Und weil ich dann halt so regelmäßig da war, hatte ich irgendwann so das Gefühl, ja, ich möchte denen auch was zurückgeben für das, was sie mir gegeben haben und möchte aber vielleicht auch, und das würde ich, glaube ich, heutzutage kritisch an meiner Motivation sehen, ich möchte auch irgendwie was da lassen. Ja, ich glaube, das würde ich heutzutage kritischer sehen, weil das hat mir der Freiwilligendienst auf jeden Fall auch nochmal gezeigt. Und das habe ich erst so in den Jahren nach dem Freiwilligendienst gemerkt, dass nicht ich irgendwas dort helfen, unterstützen konnte, sondern dass die Menschen, dass das Land, dass die Kultur, dass alles, was ich da erlebt habe, jede Geschichte mir geholfen hat, mich zu entwickeln, mir ganz viele neue Meinungsspektren gebracht hat, neue Gedanken gebracht hat. Und von daher, ja, wenn ich an das Gebäude zurückdenke, dann denke ich da schon auch mit Stolz dran, weil das war gut und das hat, glaube ich, war für viele Kids hilfreich. Ob meine Motivation die richtige war damals, wage ich halt jetzt zu bezweifeln. Aber ja, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall mehr aus Weltwärts mitgenommen, als ich jemals da hätte lassen können.
Aber das ist auch das Schöne an dem Freiwilligendienst, dass man dann auch Jahre später nach sich immer noch Gedanken macht, das kritisch reflektiert, dass die Erfahrungen einfach nicht vergehen und so, okay, das war 10 Jahre her, sondern dass es immer noch mit einem bleibt und weiterlebt. Das ist eigentlich ganz schön. Und steht das Gebäude noch oder mittlerweile nicht mehr?
Doch, ich war vor kurzem ja nochmal in Kenia. Es steht noch. Jetzt muss man sagen, durch Corona ist alles ein bisschen schwieriger natürlich auch, die Situation vor Ort. Es war auch lange zu, hat jetzt auch noch nicht so richtig offen wieder. Aber es steht noch, es sind auch noch Möbel drin. Let's see, wie es weitergeht. Wir haben auch einen Zaun mittlerweile, ja. Sogar einen ganz coolen.
Du hattest ja gesagt, dass Weltwärts als Chance siehst. Welche Chance hat dir Weltwärts gebracht und wie würdest du das dann an weitere kommunizieren?
Ja, ich glaube, das, was ich mit Chance meinte, ist, Weltwärts gibt uns die finanzielle Möglichkeit und jungen Erwachsenen, jungen Menschen in Deutschland die Chance und das Angebot, ihren Horizont zu erweitern, etwas Neues zu sehen. Also für mich war es halt die erste lange Reise. Das war schon mal ganz besonders für mich. Das wäre aber auch besonders wahrscheinlich gewesen, wenn ich in die USA geflogen wäre oder sowas. Aber zusätzlich gibt es mir noch die Chance, neue Kulturen, neue Menschen kennenzulernen, in eine neue Welt einzutauchen und das halt nicht nur für 2 Wochen und dann komme ich wieder und sage, hey, war mega, sondern für ein Jahr. Und für ein Jahr Menschen kennenlernen, intensiv kennenlernen, mich selber verändern, ist dann schon nochmal was Spezielles. Und diese Chance, die haben wir in Deutschland einfach dank Weltwärts. Und ich hätte mir das alles nicht finanzieren können ohne Weltwärts. Ich hätte mir das nicht leisten können ohne Weltwärts. Und deswegen war Weltwärts einfach eine super krasse Chance für mich. Und ich glaube, es ist eine super krasse Chance für jeden Menschen, der es machen kann. Und ja, für mich war es natürlich persönlich auch einfach nochmal super wichtig, weil ich da mit meiner Homosexualität zum Beispiel die ganz anders kennengelernt habe. Ich war das erste Mal gezwungen, nach meinem Coming Out in Deutschland die ein Jahr lang zu verstecken und die ein Jahr lang nicht zeigen zu können. Und das hat auch ganz viel zum Beispiel mit mir gemacht und dass ich zum Beispiel seitdem viel stärker auch sagen kann, ja, ich bin proud to be out, so ich kämpfe auch noch mehr für gewisse Rechte und dafür war es zum Beispiel auch total, total gut und die Chance habe ich auf jeden Fall, glaube ich, ergriffen und mich danach sehr weiterentwickelt, auch wenn bestimmt einige meiner Freunde denken, alter Falter, lass doch mal deine Kenia-Geschichten, denn irgendeine Kenia-Geschichte kommt irgendwann, also sitzt 4 Stunden mit mir zusammen und irgendwann kommt eine Kenia-Geschichte.
Ja, man kann nicht ohne. Genau. Und wie ist es, wenn ich fragen darf, jetzt wissen die Leute in Kenia, also versteckst du das immer noch, wenn du zurück zu Kenia fliegst oder wissen das einige dort?
Es ist eine gute Mischung gewesen. Also tatsächlich habe ich am Tag meines Abflugs an den damals besten Freund einen längeren Brief geschrieben. Den habe ich dann meiner Mitfreiwilligen gegeben und habe gesagt, okay, wenn ich weg bin, kannst du ihm den Brief geben. Und da habe ich das dann quasi geschrieben und gesagt, hey, übrigens, ich bin's. Und er hat mir dann nur geschrieben, Alter, bist du bescheuert? Warum hast du mir das nicht einfach schon früher gesagt? Und dann war quasi jedes Jahr, wo ich da war, haben es ein paar mehr Freunde erfahren. Und ja, ich sag mal, wenn man mir auf Social Media folgt, was natürlich auch einige meiner Freunde machen, dann wissen die das auf jeden Fall. Aber meine Erfahrung in dem Land und gerade in meinem Freundeskreis ist, dass sie auch ganz gut sind in Verdrängen, alles, was sie nicht so toll finden. Also auch bei Obama zum Beispiel, als der die Ehe für alle quasi irgendwie da durchbekommen hat. Das haben sie einfach nicht gesehen, das haben sie einfach nicht wahrgenommen. Mhm. Die haben dann über ganz viele andere Themen gesprochen, über Obama ist toll und dann kommst du damit, dann sagen die dazu nichts und dann gehen sie zum nächsten Thema bei mir im Freundeskreis. Mhm. Und ich glaube, so ist es in Teilen auch einfach mit der Homosexualität, dass sie wissen, dass es da ist, aber es wird einfach nicht angesprochen, dann ist das okay. Und dadurch, dass ich natürlich auch viele bekannte Freunde im katholischen Bereich da habe, weil ich einfach ein Jahr lang mit denen zusammengelebt habe, bin ich da jetzt auch vorsichtig. Aber jeder weiß, dass ich Single bin und nicht nach einer Frau suche irgendwie. Mhm. Aber es fällt mir natürlich leichter, in Nairobi mit meinen Freunden im Zweifel da ein bisschen anders drüber zu sprechen, als jetzt im kleinen Dorf. aber ja, manche wissen es, manche wissen es nicht. Es ist jetzt aber nicht mehr so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich müsste es verheimlichen. Ich glaube, wenn ich es sagen wollen würde, würde ich es machen. Aber es ist gleichzeitig nicht so, dass ich sage, hey, ich bin schwul und ich heiße Matthias, sondern Matthias kommt immer, oder in dem Fall in Kenia, Ochieng, kommt immer noch deutlich davor. Und es ist, wie es ist. Man muss halt irgendwie vorsichtig sein mit dem Thema immer noch. Ja.
Weißt du, wie die legale, also ist das in Kenia verboten? Weil ich weiß, in Uganda ist das auf jeden Fall unter Strafe gestellt. Ist es in Kenia auch so?
Genau, Uganda geht da ja, wollte da ja auch nochmal richtig härter vorgehen. In Kenia ist es auch illegal, genau.
Und dein bester Freund in Kenia akzeptiert, hatte eine gute Response dazu.
Viele, also ich würde sagen fast alle tatsächlich. Alle, die es wissen, haben es auch akzeptiert. Sie sind alle gut oder fast alle gut darin, es zu ignorieren. aber genau, ja. Alle, die es wissen, sind damit super umgegangen. Was mich auch immer motiviert hat, das den Nächsten zu sagen. Und deswegen läuft das. Und ja. Genau, man muss halt die Menschen, die einfach die vor Ort sind, auch unterstützen. Denn dieser Homo-Hass, das hat in Teilen ja auch mit der Kolonialgeschichte zum Beispiel zu tun. Es muss uns ja leider Gottes auch einfach bewusst sein, dass wir nicht die Tollen sind, die jetzt so weltoffen sind, sondern auch ganz viel dieses Dumm erstmal in die Welt gebracht haben.
Ja, gab es, also ist der bekannt geworden, dass jemand auch aus deinem Umfeld in Kenia homosexuell war und dir das offenbart hat oder dadurch?
Nee.
Okay. Also.
Nee, tatsächlich nicht. Okay. Nee. Aber dafür ist es dann, glaube ich, auch nicht so offen. Also es sind wirklich so meine engen Freunde. Bis jetzt nicht. Vielleicht wird es noch. Aber ich habe natürlich über die Jahre dann auch einfach homosexuelle Freunde kennengelernt im Land, weil, okay, weil man einfach andere Menschen kennenlernt, wenn man reist.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall auch immer gut und wichtig, da so einen Austausch zu haben, um auch erstmal bei allem, was wir auch in Deutschland noch verbessern müssen, aber es ist auch immer noch so ein dankenswertes Ding, ey, ja, dankbar, dass ich hier leben kann, so.
Ja, ich könnte stundenlang noch weiter mit dir reden, deine interessanten Erfahrungen, alle. Also ich gehe davon aus, dass immer, wenn du zurück nach Kenia fährst, eine neue Erlebnis macht, dass man auch stundenlang quasi erzählen könnte.
Aber auf jeden Fall.
Ja, genau. Aber jetzt müssen wir leider zum Ende kommen und ich will dir zum Ende ganz klassisch dieselbe Frage stellen, die du mir gestellt hast.
Ei.
Und dich fragen, wenn du unseren Zuhörerinnen was mitgeben könntest oder wenn du denen was mitgeben möchtest, ist es jetzt deine Zeit.
Alle, die noch im passenden Alter sind, bewerbt euch bei Weltwärts, geht Weltwärts, macht es, weil es bereichert euer Leben so unglaublich krass. Und alle anderen, beziehungsweise auch ihr, folgt mir gerne auf YouTube, meinem neuen Channel, Matthias Herwigs. Es gibt ganz viele Good News und ich versuche tatsächlich den globalen Süden da auch teilweise zu zeigen als Orte, wo wir einfach Lösungen für unsere Probleme sehen können. Und das geht so einfach, weil da gibt es so viele coole Ideen, die man einfach nur zeigen muss. Und das ist, glaube ich, einfach super wichtig, positive Geschichten auch über den globalen Süden zu erzählen, zu sehen, wahrzunehmen, immer kritisch gleichzeitig zu bleiben bei meinen Geschichten, bei allen Geschichten meiner KollegInnen. Denn unser Bild von diesem Kontinent, der so divers ist und so riesig ist, der ist leider in Deutschland immer noch traurig, nicht immer ganz der Wahrheit entsprechend. Von daher bleibt kritisch, lest mehrere News, lest mehrere Agenturen und bleibt auf jeden Fall positiv, denn man merkt, die Welt ist gar nicht so schlecht, wie man manchmal den Eindruck hat. Das merkt man, wenn man gezielt nach positiven Nachrichten sucht oder halt, wenn man zum Beispiel weltwärts geht.
Genau, das kann ich auch nur bestätigen.
Ja, vielen, vielen Dank, Carlotta, ja, dass du den Job heute übernommen hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke dir auch.
Nachhaltig Weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.